Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Welche Paare bleiben zusammen und welche trennen sich? Fragt ihr euch das auch manchmal? Ich mich schon. Egal, ob es um Paare geht, die am Nebentisch im Restaurant sitzen oder um Beziehungen von Bekannten, von Freunden, vielleicht sogar die der eigenen Eltern oder die eigene. Aber kann man diese Frage wirklich psychologisch fundiert beantworten? Ja, kann man tatsächlich. Und das machen wir heute. Wir klären, welche 4 Todsünden jede Beziehung kaputt machen, woher man das so genau weiß und welche Grundregeln im Gegenzug die Liebe schützen. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Derman.
Wir helfen euch dabei, eure Gedanken und Gefühle im Alltag zu verstehen, wo sie herkommen, warum sie sinnvoll sind und wie ihr mit ihnen zusammen die besten Entscheidungen eures Lebens trefft. Heute geht es um die 4 Todsünden der Liebe, die jede Beziehung kaputt machen. Wenn ihr jetzt gedacht habt, wow, starker Titel, 4 Todsünden. Ich weiß, Derman hat hier auch schon ganz skeptisch rübergeguckt eben, als ich das vorgelesen habe. Also, heute geht es tatsächlich um 4 Verhaltensweisen, die nachweislich Liebe kaputt machen. Deswegen ist der Titel auch so stark formuliert. Und ich würde gerne ein bisschen was erzählen zu dem Mann, der dahinter steckt, hinter diesen 4 Todsünden, über die wir heute sprechen. Und zwar ist das John Gottman. Der ist 81 Jahre alt inzwischen, Professor für Psychologie an der University of Washington, lange Zeit gewesen, jetzt im Ruhestand. Er ist der bekannteste Beziehungsforscher der Welt und er ist nicht nur ein fantastischer Beobachter, wie Psychologen das sein sollen, sondern er ist auch ein genialer Mathematiker. Und er hat diese beiden Disziplinen zusammengebracht, um etwas greifbar zu machen, was man bis er kam nicht greifen konnte. Nämlich vorherzusehen, ob eine Beziehung scheitert oder ob sie bestehen bleibt. John Gottman liebt also Zahlen, deswegen werden wir heute ziemlich viele Zahlen hören. Was hat er also gemacht? Der hat sich als allererster Paare ins Labor geholt, und zwar an der Indiana University, wo ich auch studiert habe. Und da hat er Paare zum Beispiel streiten lassen und hat dabei alles gemessen, was man irgendwie messen kann. Also den Puls, die Hautleitfähigkeit über den Schweiß, die Atemfrequenz, die Hormonspiegel. Er hat natürlich eine Kamera aufgestellt, hat die Mimik und Gestik ausgewertet. Er hat den Paaren so ein Rädchen gegeben, wo sie jederzeit einstellen konnten, wie es ihnen gerade geht. Warum war das so besonders? Er hat angefangen zu arbeiten in der Psychologie in den 70er Jahren. Das war eine Zeit, in der zum ersten Mal in der Geschichte in der westlichen Welt die Scheidungs- und Trennungsraten extrem in die Höhe geschossen sind. Mhm. Ja, veränderte gesellschaftliche Bedingungen. Frauen konnten sich trennen, was vorher oft nicht so möglich war. Und es gab ganz viele unglückliche Beziehungen und Trennungsgeschichten. Deswegen waren Paartherapeuten sehr gefragt, die aber nicht so richtig viel in der Hand hatten, um zu helfen. Und John Gottman hat sich gedacht, das muss doch anders gehen und man muss doch im Verhalten irgendetwas greifen können, was mir zeigt, diese Paare sind auf einem guten Weg und die sind auf einem schlechten.
Okay, Fanny, das heißt, wir halten nochmal kurz fest. Wir haben ihm einen Paartherapeuten, der hat sich mit der Psychologie beschäftigt, aber auch mit den Zahlen. Also er versucht, seine Ergebnisse wirklich greifbar zu machen. Und du hast gerade gesprochen von glücklichen und unglücklichen Paaren. Er ist ja jemand, der eher in die Messung geht. Woran erkennt man denn jetzt glückliche oder unglückliche Paare?
Ja, das hat eine ganze Weile gedauert, bis er da erste Ergebnisse hatte. Zusammen mit seinem Kollegen Robert Levinson hat er das damals untersucht. Was die späteren Unglücklichen von den glücklichen Paaren dann unterschieden hat, die waren ja noch nicht alle unglücklich im Labor, aber dann eben später. Der einzige bedeutsame Unterschied, der ihm da aufgefallen ist, waren die physiologischen Daten. Also, er sagte, wenn man sich die Partner auf den Videosequenzen angeschaut hat, wenn die zum Beispiel über einen Konflikt gesprochen haben, dann sahen die zwar ruhig aus und haben diskutiert, aber ihr Körper hat völlig verrückt gespielt. Der Puls ist hochgegangen, sie haben angefangen zu schwitzen und ganz schnell zu atmen. Also Gottman sagt, der Körper hat reagiert, als würden sie mit einem gefährlichen Tier kämpfen.
Oh.
und nicht mit einem geliebten Menschen sprechen. Mhm. Und das war so das erste große Alarmsignal, was er gesehen hat. Und je ruhiger dagegen zum Beispiel der Puls war oder auch der Atem während der Diskussion, auch wenn es ein schwieriges Thema war, umso glücklicher waren die Partner und umso wahrscheinlicher war es, dass die nach 3 Jahren noch zusammen waren.
Okay, das heißt, er hat vor allem auf körperliche Reaktionen geachtet. Die, wo der Körper reagiert hat, da war klar, okay, die sind eher unglücklich.
Genau, das ist das Erste, was ihm aufgefallen ist. Es folgte später dann noch mehr, aber die erste Erkenntnis war, dass sich bis zu 90% des Beziehungsglücks oder der Zufriedenheit eines Paares allein aus diesen physiologischen Reaktionen vorhersagen ließ. Und dazu muss man sagen, das war eine 15-minütige Diskussion über einen Konflikt, den die Partner schon kannten. Also jetzt nichts Neues.
Okay.
Aber ganz spannend eben, und was man sich daraus merken sollte, ist, wenn mein Körper so reagiert, als würde ich kämpfen, das klingt ja schon nicht gut. Also ein Gespräch sollte sich ja nicht anfühlen wie ein Kampf. Aber Gottman hat es natürlich dabei nicht belassen, weil er wollte nicht nur wissen, welche Paare unglücklich sind, sondern er wollte auch wissen, welche Paare von diesen Unglücklichen sich tatsächlich trennen. Wenn ihr unsere Folge zum Schluss machen, wann sollte man Schluss machen und wann nicht, gehört habt, dann wisst ihr nicht, alle unglücklichen Paare trennen sich. Und er wollte auch wissen, wann die sich trennen. Also er nahm es sehr, sehr genau. Und er hat dann sich diese Videos nochmal vorgenommen und diese Daten dazu, wie es den Partnern jeweils ging. Die hatten ja so ein kleines Rädchen, was sie drehen konnten während der Diskussion. Dann hat er sich angeschaut, was passiert, wenn eine Veränderung ist in diesem Rädchen drehen. Also wann passiert bei den Partnern eine Veränderung dabei, wie es ihnen geht. Das war natürlich total mühselig, also jede Sekunde sich das anzuschauen. Und er hat das dann zusammengebastelt mit einem statistischen Verfahren, das nennt sich Zeitreihenanalyse, nimmt man sonst so für Börsenkursberechnungen zum Beispiel oder die Wettervorhersage. Und da hat er was gefunden. Und das ist etwas, womit er sehr berühmt geworden ist, was viele Menschen kennen, und zwar die 5:1 Ratio. Was hat er da also gesehen? Er hat gesehen, dass 5 positiv erlebte Momente während eines Konflikts, also positive Interaktionen jeglicher Art, Lächeln und so weiter, einem einzigen negativen Moment gegenüberstehen durften, damit die Paare glücklich waren und sich nicht getrennt haben später. Und bei den Unglücklichen war es übrigens so, da hielt sich das die Waage. Also es war nicht so, dass die nur negativ waren, aber die hatten in etwa gleich viele negative und gleich viele positive Momente, wo man ja erstmal denken könnte, ist doch nicht so schlimm. Und Gottman sagt aber, ja doch, weil ein negativer Moment macht sehr viel mehr kaputt, als ein positiver repariert. Deswegen braucht man dann relativ starkes Ungleichgewicht von 5:1. Und das war in seiner Erhebung der Unterschied zwischen den glücklichen Paaren und den Unglücklichen. Jetzt klingt das ja erstmal ein bisschen allgemein. Was sind denn negative Momente? Das haben sich die beiden, Gottman und der Kollege, natürlich auch nochmal angeschaut und haben vor allen Dingen 4 Verhaltensweisen rausgefunden. Das sind unsere 4 Todsünden, die am meisten Schaden angerichtet haben in diesen Gesprächen. Und diese 4 Todsünden, Gottman nannte sie die apokalyptischen Reiter, die konnten eine Trennung vorhersagen in über 90% aller Fälle. Und zwar, Achtung, nach durchschnittlich 5,6 Jahren.
Oh, wow.
Ja, Gottman mag Dezimalstellen. Das finde ich auch sehr sympathisch. Diese 4 apokalyptischen Reiter sagen also in 90% aller Fälle an, wann eine Beziehung scheitert und sogar wann. Das ist nämlich relativ kurz, in den ersten 5 bis 6 Jahren.
Du hast jetzt von 4 Todsünden gesprochen, Fanny. Heißt das aber, dass wenn eine Todsünde auftritt in der Beziehung, bereits die Beziehung gefährdet ist? Oder gibt es eine gewisse Häufigkeit? Was können wir darüber noch erfahren?
Das ist eine gute Frage. In dem Rechenbeispiel, was wir jetzt gerade hatten mit den über 90%, das bezieht sich auf alle 4 Verhaltensweisen zusammen. Also wenn man die zusammennimmt, dann ist das Risiko tatsächlich sehr, sehr hoch. Aber auch wenn man nur einzelne davon entdeckt, jede für sich ist nicht gut. Wir sagen auch gleich, welche 4 das sind natürlich, bevor wir euch zu lange auf die Folter spannen. Aber ja, jeder Einzelne hat das Potenzial, negative Momente hervorzurufen in den Konflikten. Und wir werden gleich hören, wenn wir über die 4 sprechen, warum es schwierig ist, davon die nur vereinzelt anzuwenden, sage ich jetzt mal, weil es häufig Tendenzen sind. Und jede negative Reaktion in so einem Konflikt oder in einem Gespräch ruft natürlich eine Reaktion hervor vom Gegenüber. Und das ist dann in der Tendenz auch negativ. Deswegen sagt Gottman, wenn man diese apokalyptischen Reiter oder auch einen davon anwendet, dann führt das oft dazu, dass das komplette Gespräch in eine Negativspirale abrutscht.
So, jetzt haben wir über glückliche, unglückliche Paare gesprochen und was diese Unglücklichen glücklich macht. Aber was sind denn jetzt die 4 Todsünden, Fanny?
Ja, okay, ich verrate es jetzt. Also, die erste Todsünde ist die Kritik. Beschuldigungen, Anklagen und alles, was in so typischen Du-Botschaften formuliert ist, gerne auch dann noch übergeneralisiert, du machst ja nie oder du machst ja immer.
Ah, ja.
Das ist die absolut erste Todsünde. Warum? Weil jemand, der angegriffen wird, und diese Formulierung führt dazu, dass man sich angegriffen fühlt, verteidigt sich. Das ist eine Erklärung, warum der Körper, auch wenn man es ihm nicht ansieht, im Kampfmodus ist.
Ja.
Ne? Das ist keine körperliche Attacke oder ein körperlicher Angriff, aber ein psychologischer. Und genauso reagiert dann der Organismus des anderen. Was macht man also, wenn man angegriffen wird? Man reagiert mit der zweiten Todsünde, viele zumindest, weil es so eine Art Reflex ist, mit der Verteidigung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich werde ja auch angegriffen, ich muss mich ja irgendwie rechtfertigen oder ich muss mich ja irgendwie erklären. Gottman sagt aber, dass glückliche Paare das nicht so häufig machen oder gar nicht machen. Weil was die Verteidigung oder Rechtfertigung macht, ist, dass sie den Konflikt am Leben erhält oder sogar noch befeuert. Ne? Indem ich auch in den Gegenangriff gehe, hat man eben einen tatsächlichen Kampf. Also einer will Recht haben, einer will die Oberhand gewinnen und dadurch ist man tatsächlich in einer Ich-gegen-Du-Situation. Die dritte Todsünde ist der Rückzug, wie John Gottman ihn genannt hat. Man kann auch sagen Mauern. Kennt ihr mit Sicherheit ganz typisch jemand, der sich verweigert, der die Arme verschränkt, sich gerne nach hinten lehnt, nicht mehr in die Augen guckt, also so ein bisschen auf Durchzug schaltet. Und das ist in vielen Interaktionen ziemlicher Garant dafür, dass der andere dann in die Luft geht, weil es so nach Desinteresse aussieht. Ne? Also macht den anderen Partner noch wütender. Was da ganz spannend ist, dass Gottman sagt, dieses Mauern kann man tatsächlich nachweisen, ab wann das auftritt, nämlich ab einem Puls von 100.
Okay.
Er sagt, Mauern ist eine absolute Verzweiflungstat und ein Verhalten, was zeigt, dass derjenige sich gerade völlig machtlos fühlt und nicht mehr weiß, wo er hin soll. Also in die Ecke gedrängt. Und auch das kennen wir aus Kampfsituationen. Ja. Ne, wenn man die Waffen niederlegt und nicht mehr weiß, was man machen soll. Man kann dem Kampf aber auch nicht entkommen. Also man steht da und ja, würde gern den Rückzug antreten, kann aber eigentlich nicht.
Genau, die Runde läuft noch im Boxkampf und man kommt irgendwie nicht raus. Also lässt man es so ein bisschen über sich ergehen. Und auf der anderen Seite, klar, ich meine, wer kennt es nicht? Manchmal möchte man auch streiten. Und wenn der Partner einem dann die Plattform nicht gibt und Arme verschränkt und abschaltet, dann wird man noch wütender, weil man möchte gerade einfach streiten.
Absolut. Oder auch andersrum. Es gibt ja auch Situationen, wo man wirklich nicht kann, wenn man den ganzen Tag wirklich viel Stress hatte, kommt nach Hause und dann kommt der Partner an mit einem Thema, was er schon seit 3 Jahren besprechen wollte oder sie. Es gibt eben auch Gelegenheiten, wo man nicht kann. Aber auch da, ganz wichtig, ist nach Gottman natürlich das Potenzial, dass man sich anders verhalten könnte. Also statt des Rückzugs, statt des Mauerns, gäbe es die Möglichkeit, einfach auszusprechen, können wir das bitte auch von anders verlegen? Gerade kann ich nicht. Ich möchte dich gern verstehen, ich möchte gern darüber sprechen, aber bitte nicht jetzt, sondern und dann gerne mit einem konkreten anderen Zeitpunkt. Die vierte Todsünde ist die Verachtung. Das ist alles von so kleinen Augenrollen, auf den Partner heruntersehen, ihn nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ja, das gibt's manchmal auch in glücklichen Beziehungen natürlich, aber in unglücklichen ist das eine sehr dominante Form des Umgangs miteinander. Und oft merken die Partner es noch nicht einmal.
Ich verstehe jetzt auch besser, Fanny, warum du gesagt hast, diese vier Todsünden hängen zusammen. Denn wenn man dir jetzt zugehört hat, dann merkt man, das ist ja eigentlich eine perfekte Streitsituation. Also es ist ja wirklich, das eine löst das andere ab. Jetzt hast du ja gesagt, dass man diese Dinge, deswegen heißen sie Todsünden, laut Gottman nicht tun sollte in einer Beziehung. Wenn jetzt da draußen aber jemand zuhört und sagt, eigentlich ist mir meine Beziehung sehr wichtig, ich erkenne aber, wir haben ein ähnliches Streitmuster. Was kann man denn stattdessen tun oder was ist dein Rat, um, ja, ich würde jetzt sagen, diesen Todsünden zu entgehen?
Man kann sehr viele verschiedene Dinge machen. Ich finde, das eine, was ganz wichtig ist, ist, das ist jetzt nicht von Gottman, das kommt jetzt von mir, einmal zu verstehen, nur weil ein Streit vorüber ist, also weil man dann wutentbrannt jeder woanders hinrennt und nicht mehr miteinander spricht und dann 2 Tage später versucht, wieder normal umzugehen miteinander. Deswegen ist der Streit noch nicht vorbei. Sich zusammenzusetzen, wenn man gerade ruhig ist und nicht in Streitlaune und sich nochmal anzugucken, was da eigentlich passiert ist. Beide zusammen idealerweise. Es reicht aber auch, wenn nur einer es macht, wenn der andere gerade noch nicht so weit ist. Weil es ist ja eine Dynamik und das Verhalten von jedem Einzelnen verändert die komplette Dynamik. Deswegen finde ich, ist es kein Argument zu sagen, naja, dann muss aber der Partner auch ran. So. Wäre natürlich schön, muss aber nicht. Und wenn man sich anschaut, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Man hat es ja in der Regel noch sehr gut im Kopf, was er gesagt hat und dann was darauf folgte und dann was das Gegenüber wieder gesagt hat. Wenn man sich das nochmal anschaut, dann kann man überlegen, in welchen Situationen habe ich eigentlich zum Beispiel mit Rechtfertigung reagiert und was hätte ich sonst machen können. Gute Frage. Was kann man sonst machen, außer sich zu rechtfertigen? Konkretes Beispiel. Wenn mein Partner zu mir sagt, du machst ja nie den Abwasch. Ja? Mhm. Das ist ein Angriff nach Gottman. Wie kann ich darauf reagieren? Ich kann in die Verteidigung gehen und sagen, hä, wie kommst du denn da drauf? Ich habe doch gestern abgewaschen und davor auch. Und dann fängt man an aufzurechnen und rutscht genau in diese Negativspirale rein, die Gottman beschreibt, wenn man geht in die Verteidigung. Dadurch ist man im Grunde in einer Kampfsituation. Jeder will Recht haben und man hat zwei Gegner, die sich gegenüberstehen.
Ja.
Hinter dieser Aussage, du machst ja nie den Abwasch, steht ja aber eigentlich ein Bedürfnis oder ein Wunsch. Nur, dass mein Partner dann offenbar gerade in dem Moment nicht in der Lage ist, das zu formulieren. Aber dabei kann ich ihm ja helfen. Und das geht, indem ich zum Beispiel, bevor ich zurückschieße, einmal durchatme. Muss man üben, ich gebe es zu. Und genau diese Frage stelle und sage, was wünschst du dir denn von mir?
Ah ja.
Damit nimmt man so ein bisschen diese Schärfe raus aus diesem Angriff. Man geht nicht darauf ein, dass es gerade ja auch eine verletzende Bemerkung unter anderem ist. Und man geht zurück zum Partner und sagt, was genau möchtest du denn mir eigentlich sagen? Das ist eine Art Hilfestellung.
Ja, und du gehst natürlich in eine positive Formulierung. Du formulierst dann plötzlich ein Bedürfnis positiver, statt zu sagen, ich kritisiere, sagst du, was du dir wünschst. Und damit deeskalierst du natürlich die Situation.
Genau. Also das ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, das muss man üben. Wie ganz viel beim Konflikt lösen, beim Streiten, ist es so, dass diese eine halbe Sekunde vielleicht zwischen dem, was ich da vor die Füße gesetzt bekomme und meiner Antwort, also meiner Reaktion, diese halbe Sekunde ist sehr wertvoll. Und sich da einmal kurz zusammenzureißen und zu überlegen, was genau will ich jetzt? Will ich kämpfen oder will ich eine Lösung finden? Und wenn ich eine Lösung finden will, dann ist die Antwort eine andere. Bei den anderen beiden, beim Mauern beispielsweise, wenn ich also merke, mein Partner reagiert nicht mehr und hat diese sehr typischen Anzeichen fürs Mauern, dann zu verstehen, das ist eine Verzweiflungstat, er oder sie weiß gerade einfach nicht weiter oder ist zu K.O., zu müde, hat keine Kapazitäten oder ist auch einfach gerade nicht in Streitlaune, auch das gibt's ja, das zu erkennen und dann nicht weiter zu bohren. Und ja, es macht einen wütend, wenn man das sieht.
Ja.
Aber auch da, dann sich diese eine Sekunde zu nehmen und zu sagen, weißt du was, wollen wir uns nicht einfach vertagen? Wollen wir denn nicht morgen drüber sprechen? Guck mal, da sind wir beide abends zu Hause und setzen uns in Ruhe hin. Das hilft demjenigen, der da gerade im Rückzug ist. Umgekehrt kann das derjenige, der da gerade mauert und dem es nicht gut geht, in der Situation offensichtlich das genauso machen. Also es kann immer von beiden Seiten kommen.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Rat. Weil in so Streitereien will man ja oft, also man unterstellt manchmal dem Gegenüber so eine schlechte Intention. Ich kenne das ja auch von mir und man kennt es ja leider auch, man spricht immer von einem Streit gewinnen, was ich mir jetzt auch abgewöhnen muss, weil natürlich verlieren am Ende ja beide, wenn man sich streitet. Und dann zu sagen, den Moment zu erkennen, zu sagen, hey, du kannst gerade nicht, statt weiter drauf zu hauen, kann natürlich sehr viel bringen, weil man zeigt seinem Gegenüber auch Nachsichtigkeit. Also ich sehe, dass du gerade überfordert bist und mir geht es nicht darum zu gewinnen, sondern mir geht es um eine Lösung und deswegen vertagen wir das. Das legt ja schon so den ersten Stein, ja, für ein Vertragen, für ein gemeinsames Ziel, das Problem zu lösen.
Und auch im Hinterkopf zu behalten, dieses Recht haben ist sowieso schwierig, weil jeder hat seine persönliche Sicht auf die Dinge.
Ja.
Und wenn mein Partner das Gefühl hat, dass ich nie den Abwasch mache, ist erstmal völlig egal, ob das, wenn man es jetzt nachrechnet und nachzählt, ob das stimmt, weil es fühlt sich nicht gut an. Aber im Kern geht es darum, was du gesagt hast, nämlich dem Partner nicht eine negative oder böse Absicht zu unterstellen, sondern eine gute. Das ist ja der Mensch, der mich liebt.
So. Das vergisst man in einem Streit gern mal.
Genau. Und daran kann man sich dann gerne mal erinnern. Weil wir jetzt ja schon so ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde gerne noch erzählen, wie es Gottman eigentlich selbst so ging. Ja, als Beziehungspapst ist ja auch mal interessant zu gucken, wie liefen denn seine eigenen Beziehungen. Und auch bei ihm war es so, wie bei vielen Wissenschaftlern, dass das Forschungsinteresse so ein bisschen aus dem Scheitern kam. Also, er war schon mal unglücklich verheiratet gewesen, schon zu Uni-Zeiten und später auch die zweite Ehe ist zerbrochen nach mehr als 10 Jahren. Ja. Und er hat dann bei seiner dritten Frau inzwischen, hat er gedacht, diesmal mache ich es richtig. Und hat dann damals noch, er ist ja schon ein bisschen älter, damals an der University of Washington, da ist er dann nach Seattle umgezogen, hat er tatsächlich 60 Frauen in 6 Wochen getroffen, um die richtige sich rauszusuchen.
Für sich privat?
Ja.
Also genau. Keine Studie, kein Nichts?
Richtig.
Ah ja.
Und dann war die Nummer 61 Julie Schwartz, eine Psychotherapeutin, mit der er heute immer noch liiert ist. Und die beiden haben sich gefunden, haben zusammen ein Institut gegründet, was Paartherapie anbietet. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Weil er sagt, in ihren Therapien geht es vor allen Dingen um zwei Dinge, mit denen sie diesen vier Todsünden entgegenwirken. Nämlich Humor, liebevoller Humor und die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen. Wir haben vorhin schon durchgesprochen, warum das so wichtig ist, weil das eben in einem Kampf, in diesem Schlagabtausch wahnsinnig schwierig ist, kurz durchzuatmen und anders zu reagieren, als man es gewohnt ist oder als man instinktiv ja das in einem Kampf tun würde. Das sind die zwei Dinge, an denen Sie vor allen Dingen arbeiten und eben dieses sehr wohlwollende, positive Interesse am Partner.
Boah, aber 60 ist schon viel, Fanny. Also ich kann doch jetzt nicht 60 Männer treffen und dann gucken, wer der Richtige ist. Also wer hat denn die Zeit dafür?
Das wäre eigentlich schon ein wissenschaftliches Experiment, wenn wir das machen.
Sollen wir den Selbsttest gehen?
Ich finde das gut. Was meint ihr? Sagt uns Bescheid.
Genau, sagt uns, ob ihr den Selbsttest braucht. Und wenn ja, dann erbarmen wir uns natürlich und machen den Selbsttest.
Sehr gut. Also, lasst uns zum Fazit kommen. Die vier Todsünden der Liebe, was jede Beziehung kaputt macht. Wir wissen jetzt von dem rechnenden Romantiker John Gottman, dass das Liebesglück oder auch das Liebesunglück vorhersagbar ist. Er sagt, die Liebe ist für viele ein großes Mysterium, dabei ist sie so vorhersehbar. Von ihm stammt die 5:1-Ratio, die besagt, dass 5 positive Momente, vor allen Dingen während eines Konflikts, nur einem einzigen negativen gegenüberstehen dürfen, wenn man eine gute Beziehung führen will. Warum nochmal? Weil negatives Verhalten mehr kaputt macht, als positives repariert. Und so geraten unglückliche Paare dann in eine Spirale aus Negativität, aus der sie nicht mehr herauskommen in vielen Fällen. Die schlimmsten dieser negativen Verhaltensweisen sind die 4 Todsünden. Das sind Kritik, Verteidigung, Rückzug oder Mauern und die Verachtung. Und diese 4 sagen laut Gottman eine Trennung in über 90% aller Fälle hervor, und zwar nach durchschnittlich 5,6 Jahren. Und was hilft jetzt dagegen, wenn ihr nicht eines dieser Paare sein wollt? Vor allen Dingen liebevoller Humor und die Fähigkeit, euch selbst zu beruhigen, damit ihr, wenn ihr in einen Konflikt geratet, durchatmen könnt und nicht das Offensichtliche tut, zum Beispiel in die Verteidigung geht.
Das war's für heute von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, vergesst nicht, ihn zu abonnieren und teilt ihn auch gerne mit euren Freunden. Wenn ihr Ideen habt oder Fragen zum Podcast, schickt uns diese immer gerne per Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes oder auch per Mail an podcast@businessinsider.de. Beim nächsten Mal geht es dann um die Frage: Gibt es das perfekte Geschenk? Die Psychologie des Gebens.